Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen in dieser Predigt beschäftigen mit dem 29. Vers aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes, aber um des Zusammenhangs willen lese ich von Vers 24 an. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Jesus Christus, der alleinige Inhalt des Evangeliums. So hat Erich Schnebel seine Auslegung zum Kolosserbrief überschrieben. Darum ging es dem Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde zu Kolosse, ihnen Christus vor die Augen zu malen, in dem allein sie das vollkommene Heil und die lebendige Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit hatten. Sowohl hinsichtlich ihrer Gerechtigkeit vor Gott, als auch im Blick auf ihren Wandel im Glauben, hatten sie alles in Christus. Er ist uns, wie Paulus im ersten Korintherbrief schreibt, zur göttlichen Weisheit gemacht, nämlich zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. In ihm und nur in ihm haben wir alles, was zur Verherrlichung Gottes dient. Gott hat uns in seinem lieben Sohn einen ganzen Heiland für einen ganzen Sünder geschenkt. Über ihn hinaus brauchen wir nichts, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können für diese Zeit und für die Ewigkeit. Ich erinnere noch einmal an jenes italienische Mädchen, das kurz vor seinem Tode Besuch von einem Priester bekam, der ihr die letzte Ölung geben wollte. Sie wehrte ab mit den Worten, basta Gesù, Jesus genügt. Die Gnade Jesu reicht für uns aus und erstreckt sich mehr und mehr auf alle Gebiete und jeden Wesenszug unseres Glaubenslebens. Paulus mühte sich darum, sie durch seine Unterweisung und Gebete in der vollkommenen Gerechtigkeit Christi darzustellen und sie in ihm, in Christus, zur geistlichen Reife zu führen. Und so schreibt er hier, dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Und Kapitel 2, Vers 1, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Die Worte, die Paulus hier gebraucht für Mühen und Ringen, sind sehr starke Ausdrücke. Das Wort Mühe hat den Beiklang von Schwerstarbeit und war damals ein stehender Begriff für missionarische Tätigkeiten. Das Wort für Ringen bezeichnet einen Kampf auf Leben und Tod. Agonie, so nennt man im medizinischen Bereich den Todeskampf eines Menschen vor seinem klinischen Tod. Und an diesen starken Ausdrücken erkennt man, was auf dem Spiel steht. Ob man zu Christus findet und in ihm und in seiner Gnade bleibt, in dieser allgenugsamen Gnade, davon hängt das ewige Leben ab. Darum ist Paulus bereit, alle Mühsal, die mit seiner missionarischen Tätigkeit zusammenhängt, auf sich zu nehmen. Und darum kämpft er um die entstandenen Gemeinden, dass sie doch ja nicht vom allein selig machenden Evangelium der Gnade Gottes in Christus abweichen und noch etwas anderes zur Grundlage ihres ewigen Heils machen. Und so schreibt er den Galatern, von denen sich einige einem anderen Evangelium zugewandt hatten: Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Christus als eure vollkommene Gerechtigkeit vor Gott in euch Gestalt gewinne. Und ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Wie müht Paulus sich darum, sie noch einmal mit ganzem Ernst auf den Boden der Gnade zurückzuführen, sie auf Gnade zu reduzieren. Das Wort reduzieren hat seine Wurzeln in dem lateinischen Wort reducere und bedeutet zurückführen. Auf Gnade zu reduzieren, das heißt, zur Gnade zurückzuführen. Sie hatten sich davon entfernt, von dem Boden der Gnade. Nun war es dem Apostel Paulus ein ganz, ganz entschiedenes und ernstes Anliegen, diese Gemeinde wieder zurückzuführen zum Boden der Gnade, sich allein auf Gnade zu verlassen. Dadurch waren sie ja zum Glauben gekommen. Ich lese uns, was er in Kapitel 3 des Galaterbriefes schreibt am Anfang: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denn doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht, tut solche Taten unter euch, tut erst durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben. Darum sorgt Paulus sich also um die Gemeinden. Er hätte ja auch denken und sagen können: Sie sind erwählt, sonst wären sie nicht zum Glauben gekommen, also werden sie auch zum Ziel kommen. Warum sollte ich mir so viel Mühe machen? Im ersten Thessalonicher Brief, im dritten Kapitel, wird sehr deutlich, dass die Gewissheit, dass die Erwählten zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen, den Kampf um ihr Bleiben in Christus nicht ausschließt. Ich lese einmal dazu aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, einige Verse. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben, und sandten Timotheus, unserem Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, nämlich Timotheus, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Lest doch bitte zu Hause einmal das ganze Kapitel durch. Das ist ein wunderbares Kapitel. Warum schreibt Paulus hier, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde? Er schreibt doch im ersten Kapitel, dass sie dessen gewiss waren, dass die Thessalonicher erwählt waren, Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Da hätte er doch denken können, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich bin ganz gewiss, die Thessalonicher sind erwählt von Gott vor Grundlegung der Welt. Sie sind zum Glauben gekommen. Wir haben in großer Gewissheit und in der Kraft des Heiligen Geistes unter ihnen das Evangelium verkündigt und sie haben es geglaubt. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, sie werden schon zum Ziel kommen. Aber wir sehen, wie hier beide Seiten zusammengehören, diese wunderbare Gewissheit des Heils, auch im Blick auf andere, im Blick auf die Thessalonicher hier, und auf der anderen Seite die Sorge, dass sie doch auch darin bleiben. Ja? Und deshalb schickt er Timotheus zu ihnen, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Ne? Wir sehen also, beides gehört zusammen. Fällt uns manchmal schwer, das so auf einen Nenner zu bringen. Ähnlich ist es im 1. Korintherbrief, im 2. Korintherbrief. Da wird uns berichtet, dass Paulus in Troas evangelisierte und dort eine offene Tür hatte für das Evangelium. Gott hatte das geschenkt, eine offene Tür gegeben. Menschen kamen zum lebendigen Glauben an Christus. Und dann hatte er keine Ruhe im Blick auf die Korinther. Er hatte Titus dorthin geschickt, um zu erfahren, wie steht es da in der Gemeinde zu Korinth. Da gab es ja manche Probleme und manche Schwierigkeiten. Und dann lesen wir hier in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 12 und 13 folgendes. Als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Er fuhr nach Mazedonien, um dort dem Titus zu begegnen und zu erfahren, wie steht es um die Korinther, um ihr geistliches Leben. Und er ließ die offene Tür in Troas zurück. Er war voller Unruhe. Aber Paulus, du brauchst dich doch nicht wegen der Korinther zu beunruhigen. Sie sind erwählt. Du hast dort das Evangelium verkündigt, sie sind zum Glauben an Christus gekommen, sie werden auch zum Ziel kommen, warum bist du so voller Unruhe? Wir sehen, beide Seiten gehören hier zusammen. Ja? Immer wieder bricht die volle Gewissheit des Heils durch, auch im Blick auf andere, die Gott uns anvertraut hat. Und auf der anderen Seite haben wir mancherlei Unruhe und Mühe, auch in unseren Gebeten, damit sie doch im Glauben auch bleiben bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Das eine schließt das andere also nicht aus. Und diesen Kampf um die Gemeinden, um die Gläubigen, dass sie auch dabei bleiben beim Evangelium und dass sie zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen, diesen Kampf führt Paulus in einer erstaunlichen Herzenshaltung, in völliger Abhängigkeit von der Gnade Jesu. Und das zeigt sich in der Äußerung, die er im 1. Korintherbrief macht, wo er schreibt, er sei der Geringste unter den Aposteln, der nicht wert sei, ein Apostel genannt zu werden, weil er die Gemeinde Jesu verfolgt habe. 1. Korinther, Kapitel 15. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das war seine ständig reuevolle Haltung, die er hatte vor Gott und auch vor Menschen. Doch dann fährt er fort mit den Worten, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, als Petrus, als Johannes und die anderen Apostel. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Eine Haltung der Demut, aber auch der Gewissheit, der Gnade Gottes und der Wirkung der Gnade Gottes in seinem Leben, in seinem Dienst für Gott im Reiche Gottes. Im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 8, bezeichnet Paulus sich ebenfalls als den Geringsten unter den Heiligen, also nicht nur unter den Aposteln, sondern überhaupt unter den Gläubigen. Und zwar als den Allergeringsten. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und in seinem Brief an Timotheus schreibt er Folgendes. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Dieses für treu erachtet hat, dürfen wir nicht missverstehen. Nicht so, dass Gott ihm dieses Amt anvertraut hat, weil Paulus treu war oder treu sein würde in Zukunft. Sondern damit ist gemeint, Gott hat ihn in seiner Gnade in solch eine Vertrauensposition, in solch eine Vertrauensstellung hineinversetzt. Ja? Es war Gnade Gottes. Gott hat das getan. Diesen ehemaligen Verfolger der Gemeinde Jesu hat er in solch eine Vertrauensstellung hineingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Paulus bezog also seine Kraft zu einem mühevollen Dienst im Reiche Gottes allein aus der vergebenden und auch aus der befähigenden Gnade Jesu. Sein Verhältnis zu Jesus wurde durch diese gebeugte Haltung, die nichts anderes zu rühmen hatte als Gottes Gnade in Christus, stets frisch erhalten. Das Geheimnis frischer, liebevoller Beziehungen, auch im Miteinander der Gläubigen, liegt ja ebenfalls in dem beständigen Kraftfeld der Vergebung. Das gilt auch für die Ehe. Ganz wichtig, dass man das bedenkt. Man lebt in der Ehe immer wieder in diesem Kraftfeld der Vergebung. Ihr Lieben, wir sind ja alle hoffnungslose Fälle, ne? In der Ehegemeinschaft erkennt man das erst nach einiger Zeit. Niemand unter uns wird ein Ja bei der Trauung gesagt haben, in diesem Bewusstsein, ich heirate jetzt einen hoffnungslosen Fall. Aber irgendwann muss dieses Ja in dieser Weise nachgeholt werden. Da erkennt man nämlich, nicht nur, dass der andere ein hoffnungsloser Fall ist, sondern dass man selbst auch ein hoffnungsloser Fall ist. Und dann lebt man eben in dieser Atmosphäre der Vergebung und der Bereitschaft, einander zu tragen, die Schwachstellen des anderen auszuhalten, ihm zurechtzuhelfen, Gehilfen der Freude zu sein in der Ehe. Und so ist das in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und vor allen Dingen geht es darum, und da liegt ja die Priorität, in unserer Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Was unsere Beziehung zu ihm frisch erhält, ist das Leben aus seiner Gnade, aus seiner Vergebung, täglichen Vergebung, aber auch aus dieser Gnade, die uns befähigt, ein Leben zu führen zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Als Otto Rieker in den 50er Jahren in seiner Gemeinde eine wunderbare Erweckung erlebte, in der durch den Verkündigungsdienst, durch Pastor Heinrich Kemner besonders viele junge Leute zum Glauben an Jesus kamen, hatten die Gläubigen eine Sorge. Sie könnten mit der Zeit die enge Beziehung zu ihrem Heiland wieder verlieren. Das war ihre Sorge. Ja. Sie hatten solch eine wunderbare, frohmachende Beziehung zu ihrem Herrn Jesus gefunden, Vergebung ihrer Sünden. Sie hatten vorher alles gewusst, alles gehört schon. Aber jetzt war der Zeitpunkt, da Gott in ihr Leben ganz besonders hineinsprach, sie sich beugen konnten, Vergebung ihrer Sünden empfingen. Und da waren sie froh und glücklich und deshalb machten sich Sorgen darüber, wird das auch anhalten, ja? Wird das auch so bleiben, diese frische Beziehung zum Herrn Jesus Christus? Und als sie daraufhin Glaubensgeschwister fragten, wie sie nach zehn Jahren noch so frisch geblieben waren und wie das käme, bekamen sie zur Antwort, durch tägliche Buße. Wenn man in der täglichen Buße steht, braucht man täglich die Gnade. Und wenn man täglich dankbar ist für die Gnade, bleibt man frisch. Das ist das Geheimnis, ne? Unserer Beziehung zum Herrn. Und das ist auch das Geheimnis unserer Beziehung zueinander. Ne? Das tägliche Leben von der Gnade Gottes in Christus. Und das bewahrt uns besonders auch vor dem Prozess der Gewöhnung, indem wir die Gnade Gottes nicht mehr als etwas Staunenswertes empfinden. Ja? Wir haben uns ja die Frage gestellt in der Vergangenheit, wir als sogenannte Heidenchristen, können wir eigentlich noch darüber staunen, dass das Evangelium auch zu uns gekommen ist? Und jeder Einzelne, kann er noch darüber staunen, dass das Evangelium zu ihm persönlich gekommen ist? Dass wir hier solche sind, die teilhaben dürfen an der wunderbaren Gnade Gottes in Christus, an diesem Reichtum der Liebe Gottes zu uns. Staunen wir noch darüber? Wie sehr kann man sich an solche wunderbaren Dinge gewöhnen? Das ist nicht gut, ja? Alles wird so selbstverständlich. Vorhin hat unser lieber Bruder im Gebet das so geäußert, dass wir uns hier versammeln dürfen unter Gottes Wort. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Man kann sich daran gewöhnen, ne? Es gibt solche, ich habe schon mal daran erinnert, es gibt solche, die sehnen sich danach, diese Möglichkeit zu haben, wie wir sie hier haben. Ja? Staunen wir noch darüber? Sind wir dankbar dafür? Und wenn nicht, dann kommt es nicht mehr zu einem spontanen Lobpreis Gottes, zu einem jubelnden Herzen. Alles geschieht mehr oder weniger routinemäßig, weil man es halt so gewohnt ist. Ne? So macht man seine stille Zeit, so geht man zum Gottesdienst, aber man steht nicht mehr in dieser Erwartungshaltung, dass der Herr uns jetzt etwas zu sagen hat, dass er heute Morgen mit uns reden will und dass er bereit ist, unsere Gebete zu erhören. Und diese heilige Neugier im Blick auf unsere Gebetserhörungen, die ist uns zum Teil verloren gegangen. Rechnen wir eigentlich noch damit? Sind wir gespannt darauf, ne? Wie Elia Ausschau hielt nach den Wolken, die den Regen ankündigten? Ne? Diese heilige Neugier, so hat das mal jemand bezeichnet. Man tut halt seine Pflicht. Es ist nicht mehr lebendige Wirklichkeit, sprich du zu mir im stillen Kämmerlein, da darf ich lauschen deiner Stimme allein. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Herr, dass du mit mir redest. Berühre du mein Herz, ich harre hier, sprich, o mein Gott und Herr, sprich du zu mir, wenn du nur mit mir redest, Herr. Hör nicht auf, mit mir zu reden. Das haben wir in der Vergangenheit manches Mal gehört, wie wichtig das ist, dass Gott noch mit uns redet. Wenn Gott nicht mehr redet mit dir und mir, wenn er das nicht mehr tun würde, dann wäre der Ofen aus. Gott sei Lob und Dank, auch da, wo wir uns auf Abwegen befunden haben oder befinden, spricht Gott immer noch zu uns und bringt uns zurecht. Also, diese Abhängigkeit von der Gnade Jesu. Diese Frische bewahrt uns vor dem Prozess der Gewöhnung, bewahrt uns aber auch davor, in Ungeduld miteinander umzugehen. Auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wir sprechen ja in dieser Stunde nicht alles an, ne? Aber das ist ein wichtiger Punkt, den muss man ansprechen. Ne? Ungeduld, die den anderen dazu zwingen will, ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen. Ne? Und wie groß ist doch die Gefahr, dass wir im Umgang mit den anderen verbittert und verdrießlich werden. Als die Israeliten mal wieder während ihrer Wanderung durch die Wüste anfingen zu murren und damit ihre Halsstarrigkeit offenbarten, da ließ sich Mose zu einer unbedachten Handlung und unbedachten Worten hinreißen. Wir kennen die Geschichte, ne? Gott hatte zu ihm gesagt, sprich zu dem Felsen, aber er schlug den Felsen, ne? In seinem Zorn. Und er ließ sich hinreißen, wie es im Psalm 106 heißt, zu unbedachten Worten, die nicht mehr aus dem Glauben stammten. Ne? Es waren keine überlegten Worte, es waren unbedachte Worte. Ich lese einmal Psalm 106. Sie erzürnten den Herrn am Haderwasser, und Mose ging es übel, er durfte nämlich deshalb nicht in das gelobte Land hinein, es ging ihm übel um ihretwillen, denn sie erbitterten sein Herz, er ließ sich provozieren zu diesen leidenschaftlichen, sündigen Reaktionen. Sie erbitterten sein Herz, dass ihm unbedachte Worte entfuhren. Ihr Lieben, wie oft sind uns schon unbedachte Worte aus dem Munde gekommen. Ne? Unbedachte Worte aus dem Ärger heraus, aus dem Zorn heraus, nicht aus dem Glauben heraus. Nicht, weil wir dem anderen etwas Gutes tun wollten. Auch Ermahnungen, auch ernste Worte können aus Liebe gesagt werden. Ne? Aber ist das immer der Fall gewesen bei uns? Ja? Das ist wichtig, dass wir uns da einmal diese Frage stellen. Und Mose sagte zum Volk, hört, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl aus dem Felsen Wasser hervorbringen können? Ich möchte das mal betonen, werden wir. Ne? Ja? Er wollte es erzwingen. Er war erzürnt über die Halsstarrigkeit des Volkes. Nach der ganzen Wüstenwanderung hatten sie sich immer noch nicht verändert. Ne? Jetzt wurde er ungeduldig. Aber durch sein Verhalten und durch sein Reden verdunkelte er nun das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes, das darin bestand, dass Gott sein Volk immer noch in Geduld trug. Und Gott sagt, ihr habt mich entheiligt. Ihr habt nicht geglaubt. Ich bin ein Gott der Geduld und der Langmut. Mose redete also aus dem Unglauben und verunehrte dadurch Gott. Und das kostete ihn den Eingang in das gelobte Land. Das ist eine große Gefahr, in der besonders die Prediger stehen, die Verkündiger des Evangeliums, wozu ich persönlich ja auch gehöre, dass sie bei mangelndem Erfolg, wenn sie nicht viel sehen, nicht viel positive Reaktion oder Resonanz haben, wenn sie nicht viel sehen, anfangen, bittere Reden zu halten. Jemand erzählt aus seinen Diensterfahrungen Folgendes. Nach vergeblichen Versuchen, seinen Dienst zu optimieren, sich noch mehr Mühe zu geben, zum Beispiel bei der Vorbereitung auf die Predigt, nur ein Beispiel zu nennen, richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Gebetsversammlungen. Dort vermutete ich, so schreibt er, die Ursache der Schwierigkeiten, da die Stunden so wenig besucht wurden und überhaupt keine Bereitwilligkeit vorhanden war, daran teilzunehmen. Am nächsten Sonntag, so berichtet er, musste also von der Kanzel herab die Geißel geschwungen und in die Peitsche der schärfste Stachel hineingeflochten werden, den Worte hervorbringen konnten. Folge? Aber oh weh, der Besuch wurde nicht besser und anstelle von Freudigkeit zu Gebet und Zeugnis herrschte Schweigen, das fast wie Trotz aussah. Ihr Lieben, so kann das gehen. Ja? Der Fehler lag nicht bei den Geschwistern, denen dieser Mann predigte, er lag bei ihm selbst. Und wenn wir nicht immer wieder unseren Platz unter dem Kreuz einnehmen, so wie Paulus es getan hat, wo wir selbst von nichts anderem als von der Gnade Jesu leben, werden wir uns vergeblich bemühen und Gott nur verunehren. Ein Schuldirektor äußerte sich einmal so: Durch das Kopf- oder Köpfewaschen habe ich bei meinen Schülern wenig erreicht. Als ich anfing, ihnen die Füße zu waschen, wurde es anders. Tja. Der Kampf, den Paulus führt, besteht nicht nur in der Verkündigung des Wortes Gottes und in persönlichen seelsorgerlichen Gesprächen, sondern vor allem auch im Gebet. In Kapitel 4 seines Briefes an die Kolosser stellt er dem Epaphras, durch den die Gemeinde dort in Kolosse gegründet worden war, ein gutes Zeugnis aus. Er schreibt, Kapitel 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, und jetzt kommt es, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Also, Epaphras tat diesen Gebetsdienst in großer innerer Dringlichkeit und Paulus gebraucht hier eben dieses Wort, das für Todeskampf steht. Da merkt man, wie ernst die Geschichte war für den Epaphras. Er rang in seinen Gebeten für die Gemeinde, damit es weiterging. Wachstum in der Gnade. In der Gnade. Nicht durch eigene Anstrengung. Und wir denken an das Wort aus Jesaja Kapitel 53, wo es vom Herrn Jesus heißt, und seine Seele hat sich abgemüht. Wir denken an seinen Gebetskampf, diesen Todeskampf, möchte man sagen, im Garten Gethsemane. Und dann ganz besonders an sein Leiden und Sterben am Kreuz, da hat seine Seele sich abgemüht. Ihr habt mir Arbeit gemacht mit euren Sünden, heißt es im Propheten Jesaja. Ihr habt mir Arbeit gemacht mit euren Sünden. Haben wir das mal so auf uns bezogen, ja? Der Herr Jesus hat sich abgemüht, seine Seele hat sich abgemüht für dich und für mich. Du hast ihm Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Im Garten Gethsemane und als er dann am Kreuz starb. Es war ein Kampf, der die Erlösung brachte. Das war einzigartig. Wenn Paulus hier davon spricht, dass er so und auch Epaphras so für die Gemeinde betete, in diesem Kampf stand, in dieser Mühsal stand, dann tat er das im Namen Jesu, ja, gegründet in diesem Erlösungswerk. Trat er ein in Christus Jesus für die Anliegen der Geschwister in den Gemeinden. In seinen Gebeten machte Paulus sich im Namen Jesu eins mit den Anliegen und Nöten der Gläubigen in den Gemeinden. Das kostet Kraft, ihr Lieben. Und hier wird deutlich, dass Beten, insonderheit die Fürbitte, ein priesterlicher Dienst ist in Christus Jesus. Ein priesterlicher Dienst, ein Gebetsdienst, davon spricht man eigentlich in der Regel selten, ja, dass Beten ein Dienst ist. Wenn wir zu Hause also unsere Anliegen vor Gott ausbreiten, auch gerade im Blick auf fremde Not, die Fürbitte tun, Liebe im Gebet üben, dann ist es ein Dienst, ein priesterlicher Dienst, den wir nur dann tun können, wenn wir selbst von der Gnade Gottes und von seiner Barmherzigkeit leben. Da ist die Kraftquelle, ne? Wie Paulus hier schreibt. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt, in der Kraft Gottes. Das bedeutet aber, dass wir selbst stets von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes im Glauben nehmen und leben. Und nur in dieser engen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, unter der Herrschaft seiner Gnade, ist dieser Gebetsgeist bei uns wirksam. Und so lesen wir im Propheten Sacharja Kapitel 12, dass einmal über Israel der Geist der Gnade und des Gebetes ausgegossen wird. Gnade und Gebet gehören zusammen. Ja? Gebet, der Geist des Gebetes ist dort, wo der Geist der Gnade uns erfüllt. Da ist auch der Geist des Gebets. Da haben wir auch Freudigkeit zum Beten. Ja? Auch wenn es manchmal sehr mühevoll ist. Nur in dieser Stellung, als Dauerempfänger der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, ist es uns ein großes Anliegen, darum zu beten, dass die Gemeinde Jesu mehr und mehr eindringt in den Reichtum des Geheimnisses, das Christus ist. Dass Gemeinde Jesu mehr und mehr erfüllt wird mit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Kapitel 2, 2 und 3. Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es wird unseren Gebeten nicht an Dringlichkeit in Christus fehlen und wir werden nicht nachlassen, für andere im Gebet einzutreten. Wir werden nicht müde werden, kann man manchmal, aber Gott richtet uns wieder auf durch diese Kraft unter der Gnade. Da, wo uns die Gnade Jesu konkurrenzlos wichtig ist, da werden wir immer wieder durch den Geist des Gebetes hineingetrieben in diesen Gebetsdienst. Wir schließen ab. Wir haben zwar nicht die spezielle Berufung, wie sie der Apostel Paulus hatte, doch jeder Einzelne unter uns darf in der frischen Lebensbeziehung zu unserem Herrn Jesus unter seiner Gnade teilhaben am Dienst zum Bau des Reiches Gottes und zum Wachstum des Leibes Christi, seiner Gemeinde. Unser treuer Herr segne uns dazu. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu für das wunderbare Vorbild des Apostels Paulus, der immer wieder in deinem Namen, Herr Jesus, in den Riss trat für die Gemeinde, flehte und betete darum, dass sie doch mehr und mehr hineingeführt würde in die Erkenntnis deiner Herrlichkeit, deiner wunderbaren Gnade, Herr Jesus, und deiner großen Liebe, Vater im Himmel, die den Sohn für uns gegeben hat, damit du wieder Gemeinschaft mit uns haben kannst und wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Ja, wir preisen dich dafür, dass auch wir teilhaben dürfen an diesem Dienst in Christus Jesus. Amen.